Ich lese den heutigen Predigtext, der steht im Lukas 9, Vers 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Du bist unser Meister. Wir sind auf dem Weg zu dir und mit dir zusammen. Von dir wollen wir lernen, unsere Zeit zu nutzen, unsere Mitmenschen wahrzunehmen, deinen Segen und deine Liebe weiterzugeben. Leite uns mit deinem Wort und mit deinem Geist und segne uns dazu dein Wort. Amen. Das ist ja merkwürdig. Er hat doch eigentlich gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ohne Bedingung. Die Behinderten hat er voll akzeptiert, die Kinder hat er ernst genommen. Selbst seine Gegner hat er freundlich eingeladen. Und jetzt so ein schroffes Wort? Lass die Toten ihre Toten begraben. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Schroff. Der Evangelist Lukas hat sein großes Evangelium in zwei Teile geteilt. Die erste Hälfte von Kapitel 1, den Kindheitsgeschichten in Kapitel 2, bis zum Kapitel 9, ist Jesus in Galiläa unterwegs. Heilt Kranke, predigt, gewinnt Freunde, Anhänger, auch Feinde und Gegner. Aber das alles spielt sich nördlich von Jerusalem in seinem Heimatgelände ab und am See Genezareth in den Hügeln von Galiläa. Und dann kommt der Punkt, wo Jesus sagt, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Jerusalem und es kann sein, dass ich dort getötet werde. Und seine Jünger sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist für Lukas sozusagen die Weichenstellung. Jetzt macht sich Jesus auf den Weg in das Zentrum seiner Gegner, seiner Feinde. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich bin sicher, dass Jesus, der so ein hervorragender Kenner der menschlichen Seele war, sehr deutlich gespürt hat, dass jetzt sich die Lage zuspitzt. Da kann er eigentlich nur noch Freunde und Freundinnen gebrauchen, denen es klar ist, worauf sie sich einlassen. Denn er weiß, dass er nicht nur sein eigenes Leben riskiert, sondern auch seine Freunde gefährdet. Wer jetzt mit mir gehen will, der muss es wirklich ernst nehmen. Da ist kein Aufschub, keine Ausrede, kein Halb und Halb, kein erst noch dies und das mehr möglich. Ich denke an eine Freundin, die wir in Amsterdam kennengelernt haben, als wir beide noch Studenten waren, Lou Streef. In einer kleinen evangelischen Gemeinde waren wir bei ihr zu Gast. Und die erzählte, wie sie während der deutschen Besatzung jüdische Kinder gerettet haben. Ein großer Kreis von Menschen, die da Hand in Hand arbeiteten und die Kinder nach Dänemark brachten und von Dänemark dann in die nach Schweden. Und sie sagte, die eigentliche Schwierigkeit war, sich zu überlegen, wen kann ich mit ins Boot nehmen? Auf wen kann ich mich so verlassen, dass ich zu ihm sagen kann, ich habe hier ein Kind mit Problemen. Und Probleme hieß, das sah richtig jüdisch aus. Oder ich habe hier ein Kind, das ist kerngesund. Da war es nicht so schwierig, das sah aus wie ein normales niederländisches Kind. Kannst du für 14 Tage das Kind unterbringen? Da musste man sich schon sehr sicher sein, dass die angesprochene Person nicht sofort zur deutschen Verwaltung lief und sagte, hier findet etwas statt, guck doch mal nach. Und seitdem denke ich immer mal, wäre ich in der Lage, so etwas zu tun? Im Dienste unseres Meisters das Leben zu riskieren? Und wem? Wem in meiner unmittelbaren Nachbarschaft würde ich zutrauen, dass ich offen darüber reden könnte? Wer hätte den Mut und wer hätte mein Vertrauen? Und dann klärt sich sehr schnell, was wir an Menschen kennen. Und Gott sei Dank haben wir Menschen in unserer Umgebung, zu denen wir im Dunkel der Nacht kommen könnten, sagen, ich habe eine ganz heikle Aufgabe, ich brauche deine Hilfe. Es klingt doch so harmlos. Da sagt jemand, ich muss erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Und der andere sagt, ich muss doch noch meinen Vater begraben. Wir waren 6 Jahre in Afrika mit unserer Familie und wir haben da erlebt, weil unsere Studenten uns eingeladen haben in ihre Heimatdörfer, was das heißen würde, auch in der Zeit Jesu, von einer Großfamilie, einem riesigen Clan, der ein ganzes Dorf füllt, Abschied zu nehmen. Wenn jemand da eine Arbeit in Lagos angenommen hat, dann muss er zu Hause zum Abschied erstmal ein großes Fest geben. Und dann muss er reihum in den Häusern seine vielen Onkel und Tanten und die vielen entfernten Verwandten besuchen, wird eingeladen, dann wird gekocht, dann wird geredet. Was machst du da? Nach Lagos, wunderbar, du kriegst da einen Job. Wir sind sehr dafür. Aber wenn jemand dann erzählen würde, ich gehe mit diesem dubiosen Wanderprediger, dann würden die Leute sagen, sei doch vernünftig. Und wenn du das 50 Mal gehört hast, dann ist die Widerstandskraft wahrscheinlich gebrochen. Vor allen Dingen dauert das. Unsere Studenten sagten immer, wenn ich in den Ferien nach Hause komme, ich habe keine Zeit, ein Buch zu lesen. Ich muss von einem Haus zum anderen, überall werde ich herzlich aufgenommen, aber es dauert jedes Mal 5 Stunden. Und ich habe niemals, niemals einen Moment, wo ich nur ganz allein bin. Wenn ich mich an den Schreibtisch setze, sagen meine Verwandten, du bist beleidigt. Tja, so war das zu Jesu Zeiten bestimmt auch. Und der andere sagt, ich muss noch meinen Vater begraben. Wer weiß, ob der Vater überhaupt schon tot war. Und wir wissen aus der jüdischen Tradition, dass nach der Beerdigung eine Trauerzeit eingehalten werden muss. Wer den Film Alles auf Zucker gesehen hat, hat da ein deutliches Modell dafür bekommen. 3 Wochen. 3 Wochen darfst du bestimmte Dinge nicht machen. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Jesus sagt, in den nächsten 10 Tagen entscheidet sich, ob es überhaupt noch mich gibt. Wenn du nicht jetzt mit mir kommst, dann lass es, dann lass es. Es ist jetzt ernst. Jesus gebraucht dabei dieses wunderbare Bild vom Pflug. Wir haben auf unserem Gelände einen alten Pflug. Nur noch das Eisengerippe, keine Holzgriffe mehr. Aber man kann deutlich sehen, wie das früher war. Eine Pflugschar, zwei Griffe, so weit auseinander. Zwei Haken, an denen sich die Zugseile für Ochsen oder Pferde anschließen lassen. Und man kann deutlich sehen, wenn man mit diesem Gerät arbeiten wollte, dann müsste man sein ganzes Gewicht darauf legen, damit die Schar in den Boden kommt und das Unkraut umwirft. Mit einem solchen Pflug, der nur eine Furche ziehen kann, konnte ein Mann an einem Morgen ein Viertelhektar Gelände so von seinem Unkraut befreien, wie es 10 Mann in der gleichen Zeit nicht geschafft hätten mit Hacken und Spaten. Ein großartiges Gerät, unbedingt notwendig, wenn man das Gelände mit Saat bestellen möchte. Aber es braucht Kraft, es ist anstrengende Arbeit und es braucht die volle Konzentration. Das ist kein Kinderspiel. Wenn man eine gerade Furche ziehen will, dann darf man eigentlich an nicht viel anderes denken, als diesen Pflug in der Richtung zu behalten. Denn da sind ja Steine mit drin und lockeres Stück Erde, das muss bewältigt werden. Harte Arbeit. Und Jesus hat an solchen Bildern wahrscheinlich lange meditiert, damit sie wie so ein kondensiertes Nahrungsmittel an uns weitergegeben werden können und wir in unseren Meditationen an diesem Bild uns klar machen können, was ihm wichtig war. Beim Pflügen ist mehreres wichtig, nicht nur die Kraft und dieses an nichts anderes denken, sondern auch, das musst du alleine machen. Da könnt ihr nicht zu fünft an dem Pflug stehen, es hat nur 2 Griffe. Und Stunden um Stunden um Stunden bist du da allein. Und machst das, was dir aufgetragen ist. Dann kannst du wieder zurück in die Familie und ihr könnt Feierabend machen. Aber während du pflügst, bist du allein. Viel von der Arbeit im Reich Gottes müssen wir alleine machen. Wir können zusammen singen und beten. Aber vieles von dem, was wirklich wichtig ist, was unter 4 Augen stattfindet, was in der Kindererziehung, im Frieden mit der Ehe, in der Ehe passiert, da bin ich allein gefordert. Und sobald ich da Freunde mit dazu hole, wird es nur kompliziert. Pflügen ist auch immer auf Hoffnung. Der Bauer, der diesen Acker vorbereitet, tut das ja, damit er den Samen reinbringen kann und damit nachher Getreide wächst. Und wenn eines Tages das Getreide hochgekommen ist, dann sieht man die Pflugspuren nicht mehr auf dem Feld, sondern nur noch das wogende Getreide. Es ist also eine Arbeit auf Hoffnung. Und wer da später das Getreide schneidet, der sieht eigentlich gar nicht mehr, wie viel Arbeit es gekostet hat, das überhaupt in die Erde zu bringen. Und das ist auch etwas, was in unserer Gemeindearbeit ungeheuer wichtig ist. Wir tun vieles und werden das Ergebnis nie sehen. Ob wir Lehrer sind und uns um Schüler bemüht haben, um schwierige Kinder, um hochbegabte Kinder, um die ganz normalen Kinder, wir werden die Ergebnisse nicht sehen. Wir sehen sie noch nicht mal bei unseren eigenen Kindern, wenn wir denn abgetreten sind und sie selbst sind Großeltern. Vieles von dem, was wir machen müssen, können wir nur auf Hoffnung tun. So hat Jesus seine Arbeit auch gesehen. Er konnte den Boden vorbereiten und diese Samenkörner einpflanzen. Aber er musste Gott vertrauen, dass daraus etwas wächst, was brauchbar ist, dass daraus eine lebendige Bewegung wird. Das konnte er nicht sehen, sondern nur hoffen, wünschen, erbitten. Und noch einmal fällt mir eine Geschichte ein, meine eigene Mutter. 1945, etwa um diese Jahreszeit, wir wohnten in Eberswalde bei Berlin. Und die russische Front war schon fast um ganz Berlin herum geschlossen. Und der Gauleiter hatte bei Todesstrafe verboten, die Stadt zu verlassen. Meine Mutter, die sonst eigentlich zwar Christin war, aber eigentlich eine gehorsame Untertanin dieses schrecklichen Reiches, und auch mit Begeisterung die Fähnchen gesteckt hat, als die deutschen Truppen im Vormarsch waren, hat zum ersten Mal in ihrem Leben aktiven Widerstand gegen dieses Regime geleistet. Hat uns jedem einen blauen Anhängesack genäht. Da durften wir ein Buch, ein Spielzeug mit reintun. Sie hat einen Koffer gepackt und keinen Blick zurück verwendet auf alles das, was sie verlassen hat. Weder auf das Klavier, noch auf die viele Bettwäsche, noch auf die vollgefüllten Schränke mit Geschirr und Kostbarkeiten, weder auf die Möbel, noch auf den großen Garten. Alles zurückgelassen und ist mit uns nach Oker gefahren, mit dem letzten Zug, der Eberswalde damals verlassen hat. Dann sind wir etwa einer Tante da untergekommen, die hatte selber 4 Kinder, wir waren 6, 10 Kinder und 2 Mütter. Das war ein harter Absprung. Und das war für mich immer ein deutliches Beispiel dafür, wenn es ernst wird, dann ist es nur hinderlich, wenn du zurückguckst, wenn du dich darum grämst, was du alles verlassen musst. Der Blick zurück. Ja, lieber Meister, der Blick zurück ist doch so wichtig. Heißt es nicht im Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hast du nicht selbst diese wunderbare Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt? Der kann doch überhaupt nur nach Hause zurückkehren, weil er in seinem Gedächtnis schon zurückgewandert ist. Was habe ich da verlassen? Und hier sitze ich bei den Schweinen im Mist. Ohne den Blick zurück hätte der gar nicht wieder nach Hause gefunden. Soll es denn so sein, dass wir überhaupt nur nach vorne gucken? Du weißt doch selbst, wie die Menschen, die so zielstrebig sind, manchmal echt rücksichtslos werden. Und Rücksicht, das heißt doch zurücksehen. Dürfen wir nicht zurücksehen? Natürlich. Es ist geradezu lebenswichtig, sich klarzumachen, woher wir kommen. Sich klarzumachen, was uns alles mitgegeben worden ist. Aber wenn du eine Aufgabe hast, wie diese Aufgabe, 6 unmündige Kinder in Sicherheit zu bringen, eine Gemeinde in einer Krise zu begleiten, ein Kind über einen schwierigen Teil seiner Entwicklung hin zu begleiten, dann nützt es dir nichts. Ja, dann hindert es dich nur, wenn du immer wieder auf das zurücksiehst, was einmal schön gewesen ist. Natürlich, das war wunderbar, als wir die Kinder einfach auf den Arm nehmen konnten und hin und her schleppen und sie alles das gemacht haben, was wir wollten. Aber sie sind dann 14, 15, 16 geworden, hatten ihren eigenen Kopf. Und das mussten wir auch aushalten. Da nützt es nichts, wenn man sich die glorreichen Bilder der Babyzeit vor Augen führt. Und wir kennen Menschen, die davon gar nicht wieder loskommen und die solche Sprüche sagen wie, mir hat auch niemand was geschenkt, als ich in der Armut war, also gebe ich heute auch nichts. Und manche Menschen werden davon hart, dass sie ihre Heimat verlassen haben oder dass ihnen in der Kindheit Unrecht getan worden ist oder, sie wissen es auch, 1000 Gründe sind dafür möglich, dass man sagt, nein, ich habe mit Politik nichts am Hut, Ich habe mit der Kirche nichts am Hut, ich habe mit der Gemeinde nichts am Hut, ich bin enttäuscht und das war's. Das ist der Blick zurück, den Jesus gerne auflockern möchte. Wo er sagen würde, wach doch auf, sieh dich um. Du verpasst ja das ganze Leben. Du bist eingefangen in deinen Ängsten, komm doch da raus. Sieh doch. Dafür hat Jesus gerne das Bild gebraucht. Das Reich Gottes ist wie ein Festmahl, an dem wir alle zusammensitzen. Das ist das Bild, an dem du dich orientieren darfst. So wird es sein, wenn ich wiederkomme, wenn ich meine Kirche gebaut habe. Dann werdet ihr zusammen singen und feiern. Es gibt ein wunderbares Wort bei einem der alttestamentlichen Propheten. Eine Vision, was werden könnte, wenn Gott die Sache selbst in die Hand nimmt. Da schreibt Jeremia im 31. Kapitel, so spricht der Herr, es wird der Tag kommen, da schließe ich mit euch einen neuen Bund. Ich werde meine Weisungen in euer Inneres legen und meinen Willen in eure Herzen schreiben. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Dann muss niemand mehr seinen Bruder belehren und sagen, so musst du Gott erkennen. Sondern Kinder und Alte, Kleine und Große, sie alle werden mich selber verstehen und meinen Bund halten. Jesus hat den Boden bereitet und den Samen gesät. Und was für eine herrliche Ernte ist daraus erwachsen. Die Ernte, die wir von Jahr zu Jahr immer neu, jeden Sonntag von neuem feiern können. Eine Ernte von freudiger Gemeinschaft, von dankbarem Erinnern, von vertrauensvollem Blick in die Zukunft. Davon leben wir. Und wir sind ihm dankbar dafür, dass er den Pflug geführt hat und dass er ganz konsequent auch das bittere Ende in Kauf genommen hat. Obwohl er damals, als er sich entschied, nach Jerusalem zu gehen, sicherlich immer noch die Hoffnung gehabt hat, dass er dieses begeisterungsfähige Volk zur Einsicht führen könnte. Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, wie die Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Da merkt man doch, dass er sich das nicht nur gewünscht, sondern auch für möglich gehalten hat. Aber er musste seinen Weg gehen und war sich sicher, dass es ein riskanter Weg war. Und so hat er seine Arbeit vollendet, den Acker vorbereitet, auf dem das wächst, wovon wir leben. Dafür sind wir dankbar. Amen.